My welcome me now starts with me.
Gleichzeitig merken wir halt, dass die Hasskriminalität einfach stark steigt und dass sich halt queerfeindliche Narrative von Menschen, also ob es von rechten Parteien wie der AfD kommt oder ob es auch im gesellschaftlichen Kontext, auch auf Social Media halt ganz stark ist, dass die immer weiter normalisiert werden.
Hallo, ich bin Hendrik Menken und begrüße euch zu einer neuen Episode vom Welcoming Out Podcast, der Plattform für alle queeren und auch nicht queeren Menschen, die mitreden wollen, wenn es um Themen geht wie das Coming Out, queeres Leben, das menschliche Miteinander oder eben auch das Welcoming Out. Was ist das Welcoming Out? Das ist natürlich eine Wortschöpfung aus Welcome und Coming Out. Und Welcoming Out selbst ist eine gemeinnützige Initiative, die das klassische Coming Out nämlich umdreht. Nicht die queeren Menschen müssen da einen ja oft auch sehr angstbesetzten ersten Schritt machen, sondern das Umfeld, Menschen wie du und ich, zeigen sich mit einem Symbol proaktiv verbündet und laden zu einem angstfreien Coming Out ein. Welcoming Out ist also ganz viel, ist nämlich eine Initiative und auch Symbol zugleich. Und jetzt kommt vielleicht nochmal unser Jingle. Ach, ich liebe Jingle. Und ich habe jetzt hier einen Menschen an meiner Seite, ohne den es so eine Initiative auch gar nicht so richtig geben würde. Es gibt nämlich auch sogenannte Testimonials. Das sind prominente oder spannende oder überhaupt tolle Menschen, die diese Initiative mit ihrem Namen und ihrer unglaublichen Reichweite unterstützen. Neben mir sitzt Max Rogal, noch besser bekannt mit deinem Social-Media-Namen 321 Max. Und ich habe gezählt, du hast allein bei Instagram 106.000 Follower, bei TikTok nochmal 71.000. Das ist eine Kleinstadt, eine mittelgroße Stadt. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Und ich habe das eben schon gesehen, als wir uns hier begrüßt haben, dein Hemd passt zu deiner Augenfarbe.
Ist auch genau aus dem Grund ausgesucht tatsächlich, ja. Ja, aber es gibt ja auch so Farbanalysen, ne? In welchen Farben siehst du super bleich aus, in welchen irgendwie super rot. Ja. Und das ist wohl ein Farbton, ne, bei dem ich menschlich aussehe.
Hast du mal so eine Farbberatung
so dafür gemacht? So semi-professionell, aber ich merke das total, wenn ich ein rotes Oberteil ansehe, sehe ich wirklich aus wie, also bin ich ganz, ganz bleich und
Das kann gar nicht sein, denn du bist nicht umsonst, ich will dich kurz vorstellen, bekannt, unter anderem auch aus dem Fernsehen. Bei RTL warst du 2021 Prince Charming.
Prince Charming, ich war nicht der Prinz selbst, ich war ja nur einer der Kandidaten.
Ja, das stimmt aber nicht, ich finde, du bist hier in dieser Podcast-Folge heute unser Prinz Charming.
Ja, das ist sehr lieb.
Du warst dabei, genau. Und bist jetzt seit langem schon bekannt, ich würde das mal so sagen, als queerer Nachrichtensprecher auf Social Media. Das heißt, du scannst die Weltlage in Sachen queere News und präsentierst die uns und ordnest die auch ein und kommentierst die, wie gesagt, bei deinem Instagram-Account 321 Max. Und du bist eben Testimonial von der Initiative Welcoming Out. Und da habe ich ein bisschen recherchiert. Ne? Du hattest auch mal ein Drag-Alter-Ego namens Chardonnay. Und da haben wir kurz telefoniert.
Genau.
Dieser beim Ruhestand. Warum das denn?
Zeitgründe einfach. Also ich habe damit angefangen, weil ich großer Fan von Drag bin. Ich finde, das ist ja so ein Hobby, das eigentlich so 10 Hobbys in einem sind. Also kannst du ja mit irgendwie Outfits machen, Make-up, Performance, also wirklich alles Mögliche. Aber das habe ich halt angefangen, als ich noch im Studium war. Und da ist der Zeitplan tag- und wochentechnisch natürlich maximal flexibel. Und dann kann man auch mal eine Vorlesung ausfallen lassen, um irgendwie noch die Dance-Moves zu üben. Also weil ich dann Vollzeit gearbeitet habe, war das einfach nicht mehr drin, wo ich gedacht habe, die paar Stunden Freizeit, die ich dann habe nach Feierabend, die und dann gerade mit Social Media, das ist dann jetzt so das Hobby, wo Zeit und Haspel reinfließen und beides zusammen wäre, glaube ich, einfach nicht mehr drin
gewesen. Ja, aber Chardonnay sieht super aus, ne?
Ja, also ich sage ja immer, die ist im Winterschlaf nur, also tut es ja nicht. Ich könnte die jederzeit wieder auferstehen lassen. Mal gucken, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe und dann taucht sie vielleicht immer nochmal auf.
Aber was ich mich da frage, weil du bist ja wirklich täglich präsent, ne? Bei Instagram zum Beispiel, da folge ich dir und kommentierst Nachrichten zum Thema Diversität, queere News, kommen wir gleich drauf. Mhm. Also für alle, die jetzt zuhören, ich habe ganz viel vor mit Max Rogal. Ich will von dir ganz viel wissen, ne? Wie sieht die Weltlage da draußen aus? Wie kann man überhaupt Nachrichten glauben? Das ist ja auch so ein Thema. Es gibt ja immer noch dieses Stichwort Fake News, was so rumgeistert. Und dann wollen wir so ein bisschen gucken, warum du auch Testimonial bist von Welcoming Out. Und dann wollen wir auch vielleicht ein bisschen über dein Coming Out sprechen. Ja. Und dann habe ich noch ganz viele andere Dinge sozusagen vorbereitet an Fragen. Unter anderem eine total witzige Einstiegsrubrik, die weißt du nicht, weil wir haben natürlich...
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir haben ja vorher telefoniert, weil ich wollte zum Beispiel wissen, wie sich dein Nachname ausspricht. Ja. Und da ist ja die Betonung auf dem O, ne?
Ja, also so 70% der Leute sprechen es irgendwie anders aus, ja. Auch innerhalb der Familie. Das heißt, es gibt da, glaube ich, gar kein richtig und falsch. Aber ich sage immer Rogal, deswegen, wenn du das auch so aussprichst, ist das wunderbar.
Und sag mal, sprechen dich dann auch so Fans auf der Straße als 321 Max an?
Also entweder sagen sie Max oder sie sagen, oh, ich kenne dich doch von TikTok und haben dann aber gar nicht vielleicht den Namen mit verknüpft, sondern mehr so die Inhalte. Aber das ist ja auch das Ziel, deswegen freue ich mich auch da immer sehr drüber.
Wäre auch komisch, dich 321 Max zu nennen, aber...
1, 2, 3 Tim habe ich auch schon gehört.
Ja. Gibt es vielleicht auch. Also nochmal herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja ein großer Fan von Welcoming Out schon.
Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ja. Und nochmal einen riesengroßen Dank auch an einen der tollen Patrons von Welcoming Out, nämlich Otto. Wir sitzen hier im Podcast-Studio von Otto in Hamburgs Norden. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich will die Regie hier nicht überfordern, ein kleiner Applaus eingeblendet für Max Rogal und Otto. Jetzt habe ich mich fast verschluckt. Und jetzt kommt so ein Applaus. Ja. Max, ich will dich ein bisschen vorstellen. Viele kennen dich natürlich, aber vielleicht die ein oder andere, der ein oder andere vielleicht nicht so. Und dafür habe ich mir total witzig, habe ich gerade schon gesagt, Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Okay. Mhm. Bist du, also fühlst du dich in der Lage?
Ja, hau raus.
Ja, du bist ja. Instagram oder TikTok?
Instagram. Tatsächlich.
Ja?
Ja. Soll ich aber auch kurz so begründen, wieso?
Kannst du, wir haben Zeit. Ja, gerne.
TikTok ist so unberechenbar, dass dann manche Sachen unglaublich große Reichweite kriegen, andere dann aber überhaupt gar nicht. Also da sind so ganz hohe
TikTok,
Hochs, ne? Bei TikTok,
ja.
Ganz hohe Hochs, ganz tiefe Tiefs, ohne dass ich irgendwie nachvollziehen kann, warum. Und da ist Instagram ein bisschen zuverlässiger. Und da habe ich das Gefühl, da ist auch mehr eine Community an Leuten, die auch in den Kommentaren und in den Nachrichten dann, mit denen ich in eine Interaktion treten kann. Und das finde ich immer ein bisschen schöner. Mhm. Deswegen einfach da Instagram,
ja. Nachrichten lesen oder als Video schauen?
Tatsächlich, na, Video ist ja immer auch auf Kürze ausgelegt. Das ist ja auch was ich mache. Deswegen, ich würde immer sagen, Text, einfach weil es in die Tiefe geht. Ist ein bisschen widersprüchlich, weil ich ja das Gegenteil quasi mache. Aber ich freue mich auch, wenn Leute dann immer sich in ein Thema reinhören bei mir und dann aber selbst nochmal, ich gebe die Quellen auch immer an, dann selbst nochmal tiefer reinlesen, einfach um Hintergrund auch besser zu verstehen. Ja.
Mhm. Prince Charming oder Dschungelcamp?
Oh, Dschungelcamp habe ich wirklich lange, lange nicht mehr geschaut. Prince Charming gibt's aber gar nicht mehr.
Ich dachte eher an Mitmachen.
Nee, das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich glaube auch, die Reality-Karriere ist dann auch nach dem einen Mal jetzt auch abgehakt.
Wer weiß.
Es kam auch keine Anfrage mehr rein.
Komm, dieser Welcoming Out Podcast ist auch auf eine Art ein Reality-Format.
Ist ja berühmterweise der Stepping Stone ins Dschungelcamp. Ja, alle sagen das. Nee, Dschungelcamp ist, glaube ich, nichts für mich. Aber dann eher Prince Charming war eine super schöne Zeit damals.
Ja, sprechen vielleicht auch noch gleich drüber. Date. Also jetzt wird's schwierig, pass auf, ne? Ein Date mit einem MAGA-Fan oder mit einem AfD-Wähler?
Dann lieber ein Leben lang alleinstehend.
Süß oder salzig?
Eher süß. Süß.
Real in einem Durchsprechen, was du so aufnimmst, oder mit vielen Schnitten so häppchenweise aufnehmen?
Oh, viele Schnitte. Ich habe früher, die ersten, wenn ich da zurückschaue, waren in einem Take und dann musste ich halt wirklich diese 90 Sekunden Skript auswendig lernen.
Ja.
Und da merkt man am Ende richtig, wie man einfach komplett, also der Mund trocken wird und ich dann immer mich dran erinnern muss, was war jetzt Satz 15?
Ja.
Nee, das zu schneiden und dann auch ein bisschen dynamisch mit ein paar Zooms drin, das geht viel, viel besser und dann kann man auch mal einen Satz nochmal neu sprechen. Ja, also auf jeden Fall gestückelt.
Ist ein super Tipp ja auch für alle, die jetzt einsteigen ins Content Creator.
Also versucht nicht, das an einem Stück zu machen. Also kommt aufs Thema an, aber wenn eben auch dann irgendwie ein bestimmtes Wording wichtig ist oder man irgendwas zitiert, dann auf jeden Fall
kann man
Stück
machen.
Für Stück. Ja.
Ist kein, okay. Instagram-Filter drüberlegen oder Make-up?
Ich habe ja immer ein bisschen Concealer einfach drüber. Ich habe früher mit Filtern gearbeitet, aber ich finde, das macht was Ungutes mit einem, dass man das Gefühl hat, man sieht nur gut aus, wenn man da irgendwas drüberlegt. Deswegen mache ich das gar nicht mehr und würde allen empfehlen, also es sieht einfach, ne? Sieht aus, wie er aussieht. Und
ich finde ja, so, die Filter am lustigsten, die finde ich nicht mehr.
Diese Hundefilter
und so? Nee, wo man so eine lange Nase hat, die dann so vor dem Gesicht hin und her baumelt und den finde ich nicht mehr.
Aber war das nicht Snapchat oder war das auch Instagram?
Das war Instagram aus, habe ich geliebt. Ja, Snapchat
habe ich. Das sehe ich ja für meine Videos in Zukunft nur noch so.
Ich finde, die vermisse ich, diesen Filter, ich finde den irgendwie nicht mehr. Norddeutschland oder Süddeutschland?
Ich komme ja aus dem schönen Baden, deswegen Süddeutschland. Aber ich liebe Hamburg auch sehr.
Wo kommst du genau her?
Aus der Nähe von Heidelberg.
Ah, das ist aber wirklich eine schöne Ecke.
Ja, also super schön. Zweitwärmste Stadt in Deutschland. Ja,
und du lebst jetzt in?
Berlin.
In Berlin. Wo da genau? So, die Straße wollen wir jetzt nicht wissen, aber so ganz grob.
Ich schicke dir die Location. Nee, im Prenzlauer Berg oben, also im Nordosten ist das. Ne? Ja.
Das ist eine total schöne Gegend. Standardfrage bei mir immer, Hund oder Katze?
Beides. Ich hatte auch schon beides.
Das geht aber nicht, ne? Hier ist entweder oder, Max.
Dann tatsächlich von meinem aktuellen Lebenspunkt Katze, weil ich finde, also Wohnung ist eher, finde ich, Katze als Hund.
Du kannst auch sowohl als auch sagen, ne? Ich bin da nicht so nicht so kritisch, aber nicht so streng. Trotzdem auch eine Standardfrage, Kaffee oder Tee?
Kaffee, ich brauche schon meinen Kaffee, mindestens 2 am Tag.
Wir sind bei den Getränken, Bier oder Champagner?
Champagner, 100%.
Ja?
Ja. Ich darf auch gesundheitlich gar kein Bier trinken.
Aber Champagner.
Aber Champagner habe ich extra nachgefragt. Er meinte, das geht in Maßen, habe ich gesagt, nehme ich.
Ja, da kommt auch der Name Chardonnay, glaube ich, her, ne?
Wobei, das ist ja ein Wein, aber ich komme ja aus einer Winzerfamilie. Also,
tatsächlich?
Genau, mütterlicherseits Rheinland-Pfalz an der Weinstraße. Und hatten wir sogar unsere eigenen Weinberge. Und kriegen die Pacht noch in Wein ausbezahlt. Ja.
Und bist du dann, das gibt ja immer so die Mehr, dass die italienischen Kleinkinder so mit Rotwein aufgezogen werden. Du auch mit Weißwein dann?
Ja, Rieslingschorle gab es dann schon, also nicht als Kleinkind, aber als ich im Aufwachsen war, hat mein Opa mir immer so ein Glas Rieslingschorle und meinte, wenn du früh das als Genussmittel kennenlernst, wirst du es nie missbrauchen.
Genau, deswegen meine kleine Randnotiz. Ich wusste ja nicht, dass wir so hart aufs Thema Alkohol kommen hier. Also Alkohol ist durchaus eine Droge und es geht damit vorsichtig um. Und
ich trinke auch tatsächlich nur noch sehr, sehr wenig, aber wenn, dann mal ein Glas Sekt oder Wein gerne.
Ja. Ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen den Moralapostel spielen, aber das ist sicherlich gesundheitlich wichtig. Bergwanderung oder Strandspaziergang?
Strandspaziergang.
Oh, du hast mir das Wort schon im Munde weggenommen. Echt, so ein Strand lieber, gar nicht Berge?
Ja, also Strand ist für mich halt direkt Entspannung und Berg eher Anstrengung. Und wenn ich die Wahl habe, dann lieber entspannt.
Einen One-Night-Stand? Also die Frage ist anders. One-Night-Stand oder Stand-Up-Comedy?
Selbst machen oder im Publikum?
Kannst du dir aussuchen? Selbst machen.
Ich habe noch nie Stand-Up-Comedy gemacht. Einen One-Night-Stand
gehabt?
Nee. Nee, tatsächlich, Stand-Up-Comedy ist sowas, wo ich großen Respekt vor habe. Aber ich denke mir immer, man soll ja auch aus seiner Komfortzone rausgehen. Deswegen würde ich das ganz gerne mal ausprobieren. Auch wenn ich da...
Ja.
Also
darf ich mitmachen?
Ja, klar.
Ja, komm,
du bist mit. Ja sogar lustig. Also.
Naja, also ich habe eine Comedy-Rolle noch, aber... Voll. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil wir haben telefoniert vor dem Podcast hier. Und da hast du mir gesagt, ich komme immer so ernst rüber, weil mein, so als Nachrichtensprecher im Prinzip.
Sind ja auch ernste Themen, ne?
Und ich finde dich wunderbar unterhaltsam. Also ich glaube, das könnte eine Stand-Up Comedy-Comedian-Karriere noch warten auf dich.
You heard it here first.
Einen Frosch zum Prinzen küssen oder sich als Dornröschen vom Prinzen wach küssen lassen?
Frösche sind ja meine Lieblingstiere, deswegen würde ich jederzeit einen Frosch küssen, ja.
Okay. Seinen Prince Charming suchen oder finden?
Es schließt sich doch gar nicht aus, oder?
Ja, es gibt ja so Theorien, ne? Eher so abwarten und man findet schon oder man geht aktiv in die Suche.
Na, ich glaube immer, von nichts kommt nichts. Aber andererseits denke ich, manchmal kommen auch Sachen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Aber das Ziel sollte ja finden sein. Deswegen sage ich jetzt mal finden.
Finden. Und damit nochmal herzlich willkommen, Max Rogal. So spricht sie es richtig aus. Mit ganz, ganz vielen Followern bei Instagram und TikTok mit deinem Account 321 Max. Du bist Testimonial von Welcoming Out. Frage an dich natürlich, warum?
Ja, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren wir das irgendwie angestoßen hatten. Aber als ich aufmerksam geworden bin auf Welcoming Out, fand ich das eine richtig gute Initiative, weil was in meinen Videos auch immer ein bisschen rüberkommt, das geht ja auch viel um Queerfeindlichkeit, um irgendwie Hürden und Herausforderungen, mit denen queere Menschen konfrontiert sind. Und der Tenor oder der gemeinsame Nenner ist ja immer, dass queere Menschen da ja nicht das Problem sind, sondern eben die Ablehnung in der Gesellschaft. Also das ist ja das Problem und nicht die Queerness an sich. Und genau da setzt ja auch Welcoming Out an, um eben ein toleranteres, ein offenes Umfeld zu schaffen, um Menschen zu sagen, hey, hier bist du sicher. Und aus ganz persönlicher Erfahrung hatte ich mein Welcoming Out, beziehungsweise meine Tante hat mir als Kind heranwachsender Mensch, also lange vor meinem Coming Out schon gesagt, wenn du dich irgendwann mal bei mir outen willst, kannst du das gerne machen. Okay. Bei mir wärst du sicher. Das heißt, es ist ja genau die Idee.
Richtig.
Und das war so viel wert schon als junger Mensch, der nicht geoutet war. Und deswegen weiß ich einfach, wie, was für ein Gewicht das eben auch hat, zu wissen, man muss keine Angst haben, weil die ja in vielen Kontexten ja trotzdem immer noch gerechtfertigt ist. Und wenn man diese Angst und diese Hürde nehmen kann, Leuten, ist das ein unglaublich großes Geschenk. Und deswegen bin ich da großer Fan von Welcoming Out.
Ja, wenn du das gerade angesprochen hast mit deiner Tante, und hier geht es ja auch um das Thema Coming Out. Mhm. Wenn du magst, erzähl uns doch mal von deinem Coming Out, wann das war und wie das so war.
Also das war zwischen Schule und Uni, da war ich gerade, es war so um meinen 18. Geburtstag. Und in der Schule hatte ich mich nicht geoutet, es war auch eine katholische Schule, das war so ein bisschen.
Das heißt, also, du warst dann noch in Baden da unten.
Genau, ja, in Heidelberg. Und hatte mich bei so ein paar engeren Freunden geoutet, aber auch bei der Familie oder jetzt eben das wirklich große Coming-out noch nicht. Und dachte mir immer so, naja, aber jetzt ziehst du auch irgendwie dann aus und willst auf eigenen Beinen stehen, aber willst auch irgendwie. Und ich habe damals Soap, Alles was zählt, geschaut, und da gab es eine schwule Storyline drin von einem Fußballspieler und seinem Trainer, und dann wusste ich, da bahnt sich jetzt gerade so eine Coming-out-Storyline an. Da habe ich gesagt, so, ich muss mir das als innere Deadline geben, bevor sich diese Figur outet, musst du das auch machen. Aber ich wusste ja nicht, in welcher Folge das dann endlich passiert. Da habe ich gesagt, so, und dann war irgendwie meine Schwester, die war schon in der Uni, die kam dann wieder nach Hause für ein Wochenende, und habe ich die alle mal zum Kaffee hingesetzt und gesagt, so Leute, ich bin schwul. Und dann meinten die alle so, ja, das haben wir uns ja schon gedacht. Also es war wirklich gar keine so große Reaktion, was ja eigentlich der Traum ist, ja, das perfekte Szenario. Da meinten die alle so, ja, also ich weiß noch, einkaufen willst du mit, so. Also es war wirklich
dieses Nichts, was ich verändert. Also da waren auch deine Eltern und alle, also du hast richtig so einen Rat zusammen, den Familienrat zusammengerufen.
Genau, Eltern, Schwester,
selber in die Hand genommen.
Okay. Und Großeltern hatte ich zu dem Zeitpunkt schon keine mehr, aber und das war. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt das auch gerne allen anderen Leuten erzählen, dann muss ich es nicht mehr machen.
Und hattest du, das ist ja erstmal total schön zu
voll
hören, ne, dass
großes
es so
Glück
gut
gehabt,
war. Hattest du davor aber Ängste?
Ja.
Welche?
Ich war ja im Austausch auch mit vielen, also ich war auch in so queeren Online-Foren aktiv, wo ich dann eben mit vielen Leuten auch geredet habe, die nicht so positive Erfahrungen gemacht hatten. Also auch im Freundeskreis Leute, die wirklich vor die Tür gesetzt wurden von ihren Familien oder denen gesagt wurde, direkt nach dem Coming Out, du kannst entweder nie wieder drüber reden, dann kannst du hier wohnen bleiben, aber wenn du darauf bestehst, dann bist du hier nicht mehr willkommen. Also wirklich dieses, du kannst nur ein Teil dieser Familie sein, wenn du deine Queerness quasi unterdrückst. Und natürlich dreht man als nicht geouteter Mensch ja jedes Wort und jeden irgendwie schwulen Witz auch fünfmal im Kopf irgendwie um und denkt sich, naja, das bedeutet ja, dass diese Person mich hasst, auch wenn es ganz oft dann vielleicht einfach nur ein unbedachter Kommentar war, was natürlich trotzdem den Kommentar nicht okay macht, oder einen schwulen Witz, der gesagt wurde, so nach dem Motto, es ist ja niemand hier, den es betrifft, dann kann ich das mal sagen. Aber da war dann die Angst natürlich schon groß, irgendwie verstoßen zu werden, gerade irgendwie in einem katholischen Kontext, und dem war bei mir zum Glück überhaupt gar nicht der Fall, was ein riesengroßes Glück war. Aber
du hast ja, du hast ja gerade gesagt, du hast aber deine Familie zusammengetrommelt. Das
genau,
heißt, da muss es ja irgendeinen Anlass für dich gegeben haben, dass du keine Angst hattest. Weil wenn wir so über Welcoming Out sprechen, da geht es ja immer um das Umfeld, was irgendwelche Signale sendet. Bei Welcoming Out ist es dann zum Beispiel dieses, das hier steht es ja in der Mitte, das Welcoming Out-Logo, was man auch als Button irgendwo anbringen kann oder in der E-Mail-Signatur und so. Also gab es da irgendwelche Signale für dich bei deiner Familie, die dir gesagt haben, hey komm, es wird schon nicht so schlimm werden, weil andersrum kann ich mir ja vorstellen, kann ganz starke Signale geben, dass ich das auf keinen Fall mache und da meiner Familie zusammentrommel.
Ja, tatsächlich, also es gab im Bekanntenkreis von meiner Familie wenig queere oder auch schwule Menschen, dass ich von meiner Tante ein enger Freund, mit dem ich auch immer noch in Kontakt bin, also das war so die erste schwule Person, die ich kannte, und bei ihr wusste ich ja sowieso, ist alles safe, und dann war beim Rest der Familie, da war immer, also ich bin ja religiös aufgewachsen, aber es war immer der Gedanke von Nächstenliebe so an erster Stelle und immer nicht verurteilen, sondern eher wirklich alle Menschen akzeptieren, Liebe als Wichtigstes, und das war eben so die Maxim, nach der gelebt wurde. Ich glaube, es war mehr so dieses, ich ziehe jetzt aus, das heißt, selbst wenn es irgendwie schief gehen sollte, bin ich dann wohne ich hier nicht mehr. Aber weil ich ja in jedem anderen Kontext meine Eltern, auch meine Schwester einfach als sehr, sehr offene, liebevolle Menschen kennengelernt habe, dachte ich mir dann, ja, es wird, es war jetzt nicht so, dass da in der Familie, also die homophoben Witze kamen auch nicht jetzt direkt von denen, das war jetzt nur ein Beispiel, ne?
Ja.
Aber dass ich dachte, ja, also
Ich finde diesen Moment total spannend, tatsächlich. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören und sich überlegen, sich selber zu outen, also selber ihr Coming-out zu haben, wenn du magst, berichte doch mal von diesem Moment. Also ich kriege hier gerade ganz feuchte Aufgeregtheitsfinger und denk an mein Coming-out zurück. Und also wie war denn dieser Moment, wo die da, in dem die dann saßen, ich weiß ja nicht, wo war das, im Wohnzimmer, sitzen die da und du hast gesagt, komm mal alle zusammen und dann fragt Papa, Mama, Schwester, ja, was ist denn nun? Ne? Wünschst du dir ein Fahrrad oder was ist los? Aber was ging in diesem Moment in dir vor?
Es war so ein bisschen wie einfach das Pflaster abreißen, deswegen hatte ich extra gewartet, bis meine Schwester dann auch da ist, damit wir das an einem Stück machen können und ich dann nicht irgendwie so die 5 Coming-outs nacheinander habe. Und tatsächlich hatte ich gar nicht das groß angekündigt. Ich wusste nur, wir werden da alle zusammensitzen und haben da irgendwie Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen. Und dann dachte ich, bevor jetzt irgendwie aufsteht und irgendwie die Runde beendet, habe ich gedacht, so, ich muss jetzt aber auch nochmal was sagen. Und habe es dann einfach endlich ausgesprochen. Natürlich davor schon irgendwie unzählige Male die ganze Unterhaltung in meinem Kopf, ne, so, was sage ich, wie sage ich es. Und dann war es am Ende halt einfach so dieses sehr simple, diese 3 Worte, ne, ich bin schwul. Und dann,
also die hast du auch verwendet.
Genau, ich habe dann gesagt, wollte ich noch was sagen, ich bin schwul. Und dann war erstmal Stille. Und dann meine Eltern so, ja, guck mal, 2 Schwiegersöhne, ist doch sehr schön. Und wir haben uns das ja auch irgendwie schon gedacht bei dir.
Ja.
Und meine Schwester meinte irgendwie so, ihre Mitbewohnerin hat eine Schwester, die ist auch lesbisch. Wo ich meinte, das ist ja sehr schön. Aber ist ja auch was, ne? Ist ja auch was Positives. Und dann war es irgendwie so ein bisschen unangenehme Stille. Habe ich gesagt, so, ich stehe dann jetzt auch auf und gehe in mein Zimmer. Aber freut mich, dass das alles so gut ist. Weil ich dachte, also, worüber soll man jetzt... Also, sie haben noch gefragt, ob ich auch einen Freund habe. Und ich dachte, na, schön wäre es. Aber... nee, und dann war es wirklich, also es war mehr so, dass ich das in meinem Kopf so eine riesengroße Sache gemacht hatte, die es natürlich auch bei vielen Leuten sein kann, aber so eine große Reaktion kam ja eigentlich gar nicht. Es war ja mehr so eine Nicht-Reaktion, so nach dem Motto so, ja, überrascht uns jetzt nicht so sehr, aber alles wie gewohnt. Und tatsächlich, was ich immer interessant finde, ist ja, dass gefühlt immer andere Leute auch schon wissen oder spüren, dass man queer oder schwul ist, bevor man es selbst weiß. Also ich wurde ja schon schwul genannt auf dem Schulhof, bevor ich das für mich selbst irgendwie... für mich gewusst habe, also bevor ich überhaupt verstanden habe, was das ist.
Ja.
Und tatsächlich hat meine Tante auch schon gesagt, als ich 5 oder 6 war, hat sie sich schon irgendwie, wusste sie das schon und hat das bei mir schon gemerkt. Das finde ich immer super interessant, weil ich dann denke, klar, man denkt in Stereotypen, irgendwie so Verhaltensweisen oder Persönlichkeitsmerkmale, aber irgendwas muss ja da sein, was von außen auch als schwul oder als queer irgendwie gelesen dann wird.
Das ist
obwohl
spannend,
man sich selbst noch gar nicht so
bezeichnen
würde oder das in so einer, in so wegen denken kann. Das finde ich immer total spannend. Also dieses auch schwul genannt zu werden, bevor man das Wort für sich selbst überhaupt entdeckt hat.
Ja, ich denke, das ist natürlich immer individuell und unterschiedlich. Wenn wir da mal so ein bisschen bleiben bei deinem Coming Out und an jetzt HörerInnen und ZuschauerInnen, die das jetzt hier dich verfolgen, sehen und überlegen, ich glaube, ich möchte das auch machen. Ich glaube, ich möchte mein Coming Out haben. Was ist dein wichtigster Rat?
Tatsächlich ist es, also ich würde es jedem empfehlen. Coming Out ist eine größte Befreiung. Ich glaube, für viele queere Menschen, auch bei mir, gibt es ein Davor und Danach im Leben, weil es einfach eine unglaubliche Belastung auch ist, dieses Geheimnis mit sich rumzutragen, nicht du selbst sein zu können, immer jeden Satz, jede Interaktion zu überdenken. Immer wenn eine Nachricht kommt, so hey, können wir mal reden, dass dann der Angstschweiß ausbricht, weil so, oh Gott, die Person weiß das jetzt über mich. Also das ist halt eine unglaubliche Befreiung. Aber gleichzeitig sei dir eben auch sicher, dass du, also wenn du dir nicht sicher bist, ob es eine gute Reaktion ist und wenn da eine Ablehnung sein könnte oder dass deine Eltern dich rausschmeißen, also sei dir auch sicher, dass du einen Weg hast, danach auf eigenen Beinen zu stehen. Hast du da ein Netzwerk, jemand, bei dem du im Zweifelsfall auf dem Sofa schlafen könntest, also dass du dann nicht plötzlich auf der Straße stehst und nicht weißt, wohin, weil das passiert ja leider immer noch genug Leuten. Also wenn eine negative Reaktion im Raum steht, dann warte vielleicht, bis du die Möglichkeiten hast, dann auch auf eigenen Beinen stehen zu können.
Okay.
Weil sonst ist es eine sehr prekäre Situation dann sehr schnell.
Hast du denn in deinem weiteren Lebensverlauf Diskriminierung selber mal gespürt, weil du schwul bist?
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Mal, als ich in einem Gay-Club war, das war in Zürich, weil ich habe ja am Bodensee studiert und dann konnte man mit dem Bus schnell nach Zürich runterfahren, wurden dann auch so vor dem Club so Flaschen auf uns geworfen und irgendwie so Schwuchtel geschrien und so. Also das passiert dann schon. Also das ist dann schon auch so ein Reality-Check, so ein bisschen so nach dem Motto, naja, es ist irgendwie nie so weit weg. Und auch auch irgendwelchen Dates in Berlin die Straße runterzulaufen, auch im Prenzlauer Berg, dass da irgendwie Leute einem Sachen zuschreien, das passiert schon. Also das ist keine Seltenheit. Ich bin da immer so ein bisschen verwöhnt, weil ich mich ja in sehr queeren Kreisen auch bewege. wo man dann manchmal ein bisschen vergisst, wie viel Ablehnung dann auch im echten Leben es gibt.
Ja.
Aber die taucht doch immer wieder schon auf. Ja.
Und ist natürlich eine perfekte Überleitung zu dem, was du machst.
Ja.
Du hast gerade das Wort, finde ich ganz gut, Reality-Check gesagt. Und ich finde den großen Vorteil, den man hat, wenn man dir folgt bei Instagram, du machst für queere Menschen den Reality-Check, was Nachrichten angeht, was die Situation von queeren Menschen auch weltweit angeht. Mhm. Mal so eine erste übergeordnete Frage. Wie ist denn die Lage auf der Welt für queere Menschen aktuell? Ich meine, das ist, glaube ich, jetzt können wir 4 Stunden Podcast machen.
Bis morgen noch da, ja.
Aber gib uns mal so eine Einschätzung. Die Folge kommt hier im Mai, Juni raus. Gucken wir mal, wann ihr das so hört, so ganz grob. Wie sieht's aus?
Ja, es ist immer schwierig, da so pauschal zu reden, weil es von Land zu Land natürlich unterschiedlich ist.
Ja, ich habe gerade, ganz kurz, bevor wir sprechen, ich habe auf dem Weg hierhin noch gelesen in der Tagesschau, Senegal verschärft erneut noch einmal seine Strafgesetze gegen homosexuelle Beziehungen.
Es waren früher 1 bis 5 Jahre, jetzt werden es 5 bis 15,
genau. Guck, du bist nämlich noch besser informiert, weil du natürlich sowas machst. Aber trotzdem, oder auf Deutschland bezogen, vielleicht, wie sieht's denn? Nee, ruhig mal ganz allgemein. Erstmal allgemein, dann tasten wir uns so ran.
Ja, also ich glaube, durchwachsen ist, glaube ich, das richtige Wort. Wenn wir jetzt im Vergleich schauen, die letzten 30, 40 Jahre hat sich natürlich super viel getan. Da gibt es ja Fortschritte, also allein irgendwie die Meilensteine Ehe für alle, Selbstbestimmungsgesetz. Das sind ja einfach große Erfolge, die halt die Lebensrealität von queeren Menschen eindeutig stark verbessern. Gleichzeitig merken wir halt, dass die Hasskriminalität einfach stark steigt und dass sich halt queerfeindliche Narrative von Menschen, also ob es von rechten Parteien wie der AfD kommt oder ob es auch im gesellschaftlichen Kontext, auch auf Social Media halt ganz stark ist, dass die immer weiter normalisiert werden und dass Leute sich eben inzwischen auch viel weniger wieder dafür schämen oder ein schlechtes Gewissen haben, sowas einfach zu sagen, weil es gab eine Zeit lang, wo man gesagt hat, naja, nenn jemanden doch nicht schwul, das ist ja keine Beleidigung und das es in der Hinsicht wieder viel besser wurde und inzwischen aber Leute dann wieder mit ganz, ganz viel Stolz auch queerfeindlich und homophob sind. Und es kam jetzt nämlich letztens auch eine Zahl raus, dass irgendwie Deutschland ist, das akzeptiert queere Menschen am meisten von den Ländern weltweit, mit Schweden irgendwie auf Platz 1, 94% finden Homosexualität moralisch nicht verwerflich, also oder moralisch nicht schlecht. Klingt erstmal super gut, wo ich dann aber auch dachte, naja, wie passt das denn zusammen mit irgendwie der steigenden Hasskriminalität? Und das Ding ist halt, also es wurden 25 Länder auch nur befragt, also jetzt im weltweiten Vergleich auch eher eine Stichprobe. Aber die Frage, findest du etwas moral verwerflich, ist halt auch relativ abstrakt für viele Leute. Und wenn wir dann aber auf Studien schauen, die konkret fragen, wie findest du, wenn zwei Frauen in der Öffentlichkeit Händchen halten, wie stehst du zur Adoption für gleichgeschlechtliche Paare, dann ist die Akzeptanz halt nochmal deutlich geringer. Und das ist deswegen eine super schöne Meldung, sowas. Aber da habe ich jetzt auch tatsächlich noch nichts dazu gemacht, weil ich eben den anderen Kontext noch gesehen habe und dachte, naja, aber es täuscht vielleicht auch ein bisschen über die Realität hinweg. Und wir sehen in den USA, da sind die Werte, also in dieser gleichen Umfrage, waren die vor ein paar Jahren bei 70%, jetzt sind sie bei 60% oder von 75 auf 60 gesunken. Das heißt, wir sehen, wenn da irgendwie auch eine Regierung ist, die aktiv gegen queere Menschen Politik macht, dass dann auch in der Gesellschaft die Akzeptanz sinkt, weil dann einfach diese Einstellungen normalisiert werden. Und da geht es halt in vielen Ländern einfach stark zurück, leider.
Wie schätzt du denn die Lage in Deutschland ein? Weil da gab es jetzt auch einen Regierungswechsel mit der CDU-Regierung. Aber natürlich ist jedes Land auf der Welt vernetzt mit anderen Ländern auf der Welt. Gib uns da mal, weil du wirklich die Nachrichten, die Welt scannst für uns. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Mit der Lage für queere
da ist ja gerade immer Stein des Anstoßes das Selbstbestimmungsgesetz für viele, das ja jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre, also noch keine 2 Jahre alt ist, aber wo dann eben auch die Union ja immer wieder versucht, das irgendwie umzustellen. Da war jetzt in Baden-Württemberg, glaube ich, wurde wieder versucht, dieses Melderegister durchzusetzen, also dass bei einer Personenstandsänderung von Geschlechtseintragnahme, dass das dann wegen Terrorismus und Extremismusverdacht an die Polizei weitergeleitet werden muss, was halt einfach unglaublich gefährlich ist, eine Liste für queere Menschen zu erstellen und die unter Generalverdacht zu setzen. Also sowas darf einfach nicht nochmal passieren. Und das wurde ja auf Bundesebene versucht, dann ist es aber im Bundesrat gescheitert und jetzt wird es auf Landesebene versucht. Bayern hat das schon eingeführt, in Baden-Württemberg wurde es jetzt auch wieder versucht. Und das ist halt einfach gefährlich, dass hier Politik gegen queere Menschen gemacht wird und das vor allem nicht nur, weil früher war es auch konservative Politik war so, dass sie sich im Zweifelsfall gegen einen Fortschritt stark gemacht haben politisch, aber wenn er dann erreicht wurde, der akzeptiert wurde. Und inzwischen wird eben versucht, die Zeit wieder zurückzudrehen und erreichte Fortschritte wieder rückgängig zu machen. Und das ist halt eine gefährliche Entwicklung.
Du hast es gerade gesagt mit diesen Listen, das darf nicht noch einmal passieren für alle, die sich vielleicht geschichtlich nicht so auskennen. Was steckt dahinter?
Naja, Listen für queere Menschen hatten wir halt im Dritten Reich auch schon, wo es einfach, also begrifflich ist da immer in queerer Geschichte schwierig, weil was wir heute Transidentität nennen, hatte früher eben noch einen anderen Namen. Das Wort Homosexualität gab es ja auch nicht schon immer, aber da wurden eben, was wir heute queere Menschen nennen würden, eben gezielt verhaftet und dann auch in Lager geschickt und ermordet.
Also, das waren, glaube ich, sogenannte Rosalisten.
Genau, diese Rosalisten waren eben vergleichbar, ne, mit dem Davidstern, mit dem gelben Stern für jüdische Häftlinge, war es eben dieses rosa Dreieck, dieser rosa Winkel, den die queeren Häftlinge tragen mussten. Und das ist einfach, also wir sehen ja, dass viele Rhetorik aus der damaligen Zeit wiederkommt, eben auch gegen queere Menschen. Und das ist halt einfach, also da gehen halt einfach die Alarmglocken an, weil wir eben gesehen haben, wohin das führt. Also in Bezug auf alle möglichen Minderheiten, aber jetzt in dem Kontext natürlich auf queere Menschen.
Du bist so drin in diesen Themen und machst das, finde ich, unglaublich gut, dass du das zusammenfasst. Natürlich kommentierst du auch, das ist dann so deine persönliche Meinung, das kann ja auch jeder für sich nochmal einordnen. Woher kommt diese starke Motivation, sich mit diesen ganzen Themen so intensiv auseinanderzusetzen?
Es ist ganz witzig, also vielleicht ist der beste Ansatz, so zu erklären, wieso ich irgendwie da überhaupt hingekommen bin, dass ich das mache. Weil ich habe früher so parallel zum Studium eben viele Praktika gemacht in der Medienbranche auch. Also ich war viel beim Fernsehen, beim Radio und habe da eben dann redaktionelles Arbeiten auch gelernt. Wie kann ich irgendwie ein Thema recherchieren? Wie kann ich das so formulieren, kurz auf den Punkt bringen? Und eben parallel auch immer Studentenradio gemacht. Also wie kann ich was...
Studentenradio?
Genau, also von der Uni aus, genau. Und wie kann ich irgendwas gut auf den Punkt bringen und dann kommunizieren an Leute. Und habe dann auch viel in den Hausarbeiten in meinem Studium zu queeren Themen geforscht, einfach weil mein eigenes Interesse da war. Und ich gedacht habe, irgendwie gibt es da so viel Geschichte, die auch irgendwie in den Archiven noch liegt, aber Leute wissen nicht so viel drüber.
Was hast du studiert?
Kommunikation und Kultur und dann später neue Medien, also mit sozialen Medien im Fokus. Ja. Und das ist eigentlich genau die Schnittmenge. Also so zu schauen, also meine Abschlussarbeit im Bachelor war über die Queer Rights Bewegung in Deutschland, also die zwei Wellen. Einmal noch zu Magnus Hirschfeld Zeiten, also Ende 19. Jahrhundert und dann die zweite so in den 70ern, also die nach Stonewall in Deutschland dann aber. Und konkret aber, wie sich queere Menschen selbst bezeichnet haben. Also welche Worte haben sie verwendet? Weil es ist ja hier auch oft Stein des Anstoßes, Wort queer, schwul, aber nicht queer. Und das Wort queer gab es ja auch noch nicht schon immer, genau wie es das Wort gay noch nicht schon immer gab. Und homosexuell gab es auch nicht schon immer, aber die Menschen und Identitäten dahinter, die gab es ja schon immer. Aber je nachdem, wie die sich selbst bezeichnet haben, war es ja auch immer eine größere oder kleinere Gruppe. Mhm. Und das Phänomen dieses ich bin schwul, aber nicht queer, gab es schon in allen Wellen der Bewegung, dass sich die vor allem homosexuellen Männer immer neue Begriffe ausgedacht haben, um sich selbst zu bezeichnen, in Abgrenzung von anderen, die zu bunt waren, zu queer. Also das gab es wirklich schon immer.
Okay, so eine Intersektionalisierung in der queeren...
Beziehungsweise genau, nicht Intersektionalisierung, Szene, sondern eine Unterschublade, um quasi zu sagen, na, wir sind zwar schwul, aber nicht queer, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also diese Abgrenzung von zu bunt, gab es ja in den 70ern auch den Tuntenstreit in Deutschland, das gesagt wurde, wir sind ja die normalen Schwulen, aber diese Paradiesvögel, die schaden uns, weil sie unsere Akzeptanz in der Gesellschaft, und hier ist ja aktuell das Gleiche, dass gesagt wird, naja, wir Schwulen haben ja unsere Rechte schon erreicht, aber warum wollen die Trans-Community jetzt noch ihre Rechte? Das hat doch mit uns nichts zu tun. Mhm. Und das ist halt interessant, weil das eine Dynamik ist, die es schon immer gab und die sich immer wieder wiederholt hat.
Das heißt, um auf meine Frage zurückzukommen, die Motivation ist bei dir sehr intrinsisch. Also sehr
voll, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich schon immer einfach mit großem Interesse beschäftigt habe und weil es dann eben von einem Arbeitsprozess her, also irgendwie Themen identifizieren, die dann irgendwie gut drüber bringen wollen, dass da einfach so das Handwerkszeug ist, was ich dann gelernt habe über die Jahre. Und die Schnittmenge von den beiden ist eben genau das, was ich da mache. Ja. Und deswegen ist es was mir inhaltlich und von der Arbeit her einfach Spaß macht und liegt. Und deswegen.
Ich habe zum Thema Arbeitsprozess wieder was vorbereitet. Es gibt ja eine total bekannte Rubrik mittlerweile, wenn ihr diesen Podcast hört. Die heißt Hendriks Number. Und für dich habe ich eine Nummer rausgesucht, ich sag dir einfach mal, und dann geht es nämlich, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, wie du auch arbeitest. Okay. Und zwar hat das schwule Datingportal Planet Romeo zur Bundestagswahl, zur vergangenen, seinen Usern zur Europawahl die Sonntagsfrage gestellt, welcher Partei sie ihre Stimme dann geben würden. Und da sagen 27,9%, dass sie die in Teilen rechtsextremer AfD wählen würden. Ne, und obwohl ja eben diese Partei zum Beispiel die Ehe für alle ja abschaffen möchte. Und da haben innerhalb von ein paar Tagen vom 24. Januar, also den Januar 2025, über 60.000 Männer teilgenommen. Also da, ne, 27,9% sagen bei Planet Romeo, das ist eine, wer das nicht kennt, eine Dating-App für schwule Männer, dass sie AfD wählen würden. Meine Frage ist folgende: Was machst du mit solchen Zahlen, wenn du die bekommst? Stimmen die? Wie überprüfst du queere News? Weil ich habe da auch ein bisschen recherchiert, da sagen auch Menschen, das könnte beeinflusst sein. Stimmt so eine Zahl? Weil diese Zahl ist natürlich extrem hoch.
Ich erinnere mich auch genau an den Fall, den du sahst. Also ich glaube, ich habe damals sogar genau dazu ein Video gemacht mich irgendwie das auch kommentiert, weil da eben das große Thema war, wie repräsentativ ist das und dass das eben auch in bestimmten Telegram-Gruppen dann auch geteilt wurde nach Motto, stimmt man hier dafür ab und es eben einerseits von der Größe und von der Auswahl der Teilnehmer eben nicht wirklich repräsentativ für die Community ist, weil es eben nur eine Schnittmenge, also ein Bruchteil von Nutzern dieser Plattform, die möglicherweise noch verzerrt wurden durch das bestimmte Teilen in bestimmten Bubble. Deswegen würde ich da sagen, ist nicht repräsentativ, aber das Grundproblem bzw. das Grundphänomen ist eins, was es auf jeden Fall gibt. Also dass es queere Menschen, aber gerade homosexuelle Menschen gibt, die die AfD wählen. Ich meine, Alice Weidel ist ja der Widerspruch in sich, die ja eben in dieser Partei sogar sehr, sehr aktiv ist und Gesicht dafür ist und ja gegen ihre eigenen Rechte quasi Politik macht.
Er lebt mit einer Frau zusammen,
einer Frau, die nicht weiß ist
und Migrationshintergrund hat, in der Schweiz.
Ja. Mit Kindern. Hat eine Regenbogenkerze sie hat ein Instagram-Bild gepostet, wo eine Regenbogenkerze auf dem Tisch steht.
Tatsächlich. Also, ja. Also die dahinterstehende Frage, also das sind verschiedene Fragen, die ich da so hintersehe. Erst einmal ganz faktisch, in diesen Zeiten, du hast es jetzt selber gerade gesagt, es gibt kann auch eine Beeinflussung sein. Mhm. Wenn ich das so richtig weiß, sind gerade im Bereich Telegram viele Menschen aus dem rechten Spektrum unterwegs. Das heißt, da können so Zahlen irgendwie beeinflusst werden oder eben auch nicht. Und das ist meine Hauptfrage an dich, weil du Nachrichten einsortierst in diesen Zeiten, wo das Wort Fake News kursiert. Wie überprüfst du Nachrichten? Weil wenn du eine Info bekommst aus den USA, aus, was hatte ich eben, Salvador war das, glaube ich, ne? Nee. Wo kam diese Zahl her? Senegal. Entschuldigung, der Senegal. Also, wie überprüfst du überhaupt News, dass du sie uns so aufbereitest, dass wir sagen können, ja, der Max hat das gecheckt, das wird schon Hand und Fuß haben?
Also kommt aufs Thema an, wenn es wirklich eher ein Kommentar ist zu einem Thema, dass ich irgendwie, ich glaube, heute kommt ein Video von mir, wo es irgendwie drum geht, dass einer eben sagt, ich bin schwul, nicht queer, wo ich sage, naja, im Kontext auf die Queer-Rights-Bewegung, wo eben auch queere Menschen für die Homosexuellen gekämpft haben, wäre das im Gegenzug eigentlich das Mindeste, dass du das genauso tust und dich nicht distanzierst. Das ist dann ja eine persönliche Meinung. Da ist dann natürlich, also das ist dann quasi, ich kommentiere eine Meinung von jemand anderem. Wenn es um eine Nachrichtenquelle wirklich geht, um konkrete Zahlen, mache ich in die Caption bei mir immer die Quellen auch rein und schaue dann eben, also ich mache immer meine Content-Suche, gerade bei queeren Medien, da bin ich, in Deutschland gibt es den Queerspiegel, die tolle Sachen machen, queer.de hat immer sehr, sehr tagesaktuelle Sachen. Da haben wir out.com, Pink News im so englischsprachigen Raum. Und wenn es dann aus zwei oder drei verschiedenen Nachrichtenquellen auch kommt, dann würde ich sagen, ist das was ich für verlässlich halte. Ich versuche es dann aber auch immer so zu formulieren, dass ich eben sage, naja, es ist irgendwie, das hier wurde gepostet oder nach Erkenntnissen von, also um da eben auch die Quelle deutlich zu machen, damit nicht einfach irgendwie eine Zahl oder ein Fakt im Raum steht, aber der nicht nachzuprüfbar ist. Deswegen finde ich, die Quellen anzugeben eben auch wichtig, damit Leute dann danach noch auf den Deep Dive gehen können, wie wir vorhin gesagt haben, dass die eben auch den Text nochmal, den längeren Text lesen können und nicht nur das Video. Weil das ist eben gerade wichtig, wenn wir über irgendwie Zahlen reden, dass die dann eben auch Hand und Fuß haben und nicht einfach nur irgendwie aus der Luft gegriffen.
Ja, das wird ja dann auch gerne von der rechten Politik, die, das kann man, denke ich, völlig klar sagen, sehr queerfeindlich oft ist, ja auch oft gemacht, dass Zahlen rausgegriffen werden, wie zum Beispiel, was ich gerade als Beispiel genannt habe, so und so viel Prozent, ganz viele angeblich queerer Menschen wählen auf Planet Romeo, würden die AfD wählen.
Und dann wird eben die Schlagzeile draus gemacht, so und so viel Prozent der queeren Community und dann genau wird das als repräsentativ für die gesamte Community genommen. Aber das ist ja ein Trugschluss, weil es ist ja wirklich ein Ausschnitt von einem Forum, der auch noch nicht mal irgendwie von also da müsste man ja nochmal schauen, wie viel Prozent der Community sind aktiv auf diesem Forum, wie viele waren zu diesem Zeitpunkt aktiv, wie viele davon wurden befragt und wie viele, weil eine Mehrfachabstimmung war da auch nicht ausgeschlossen zum Beispiel, also wie viele davon sind einzelne Stimmen oder hat da eine Person einfach 20 Mal abgestimmt und es da nochmal verzerrt?
Ja,
also das sind dann Fragen, die man sich stellen müsste, genau.
Das ist auch hochspannend, ne? dass es so etwas gibt. Und du bewegst dich da in der Öffentlichkeit und ordnest queere News ein, kommentierst eben auch. Mhm. Und also natürlich schließt sich da die Frage an, was das Thema Hass auf dich angeht im Netz von Menschen, die gegen queere Menschen agieren. Erlebst du erstmal Hass und wenn ja, in welcher Form und wie gehst du damit um?
Ja, also es war gerade gestern oder so, hatte ich, weil ich mache ja vor allem zu queeren Themen, ich mache auch allgemein, arbeite ich mit einer Initiative zusammen, die allgemein über progressive politische Themen Inhalte machen und da mache ich eben auch viel Content, die AfD kritisiert oder beziehungsweise da sich positioniert und da war jetzt was zum Thema Sachsen-Anhalt. AfD in Sachsen-Anhalt, wo ich ein Video zu gemacht habe und ich glaube, es hatte auf Facebook und Instagram 1.500 Kommentare und ich würde sagen, 96% davon waren negativ, also wirklich auch hasserfüllt gegen mich als Person konkret, also wo ich wirklich ganz, ganz wüst beschimpft wurde, auch bedroht wurde, Morddrohungen, irgendwie gesagt, wenn du wirst als erstes vergast oder sowas, hat man früher lobotomiert und ins Lager gesteckt und ich versuche immer, also das ist halt immer das Phänomen, wenn dann der Content in eine andere Bubble schwappt und die dann auch wirklich so wie ein Schwarm auf so in die Kommentarspalte niedergehen. Ich habe dann auch Kommentarfilter eingebaut und Nachrichtenfilter, dass was rausgefiltert wird, aber es kommt natürlich trotzdem viel an. Ich versuche auch immer ein bisschen Community-Management zu machen, kann das auch nicht immer, einfach weil es schon auch eine große Belastung ist. Aber ja, das macht natürlich schon was mit einem und gerade weil ich halt mit dem Gesicht auch dann dafür stehe, ist es natürlich auch mein persönlicher Angriff. Mhm. Und ich habe ja meinen sozialen Circle auch und auch die Initiative, mit denen ich dann den politischen Content mache, steht auch ein Team hinter mir, das mich dann auch unterstützt. Aber das geht schon an die Substanz, weil das ist einfach, vor dem Social-Media-Zeitalter war das ja auch nichts, was irgendein Mensch jemals irgendwie erleben konnte oder musste.
Ja.
Und einfach mit so viel Beleidigung und Ablehnung konfrontiert zu sein, das ist einfach nicht schön und sehr, sehr hart. Und das ist auch was, mit dem ich schon auch immer zu kämpfen habe.
Genau, ich frage das natürlich auch für alle Personen, die jetzt zuhören und selber im Netz unterwegs sind. Ich stehe mit einer Comedy-Rolle unter anderem auch auf der Bühne und habe im vergangenen Jahr unter anderem den CSD in Leer moderiert. Mhm. Und dann habe ich was gepostet bei meinem super kleinen TikTok-Account. Da habe ich gedacht, ich packe das da mal rein. Da singe ich nur einen Song. Und da ist mir das auch passiert. Und das ist in eine Bubble gekommen. Und da habe ich dann auch Anzeigen erstattet. Insofern, ich glaube, viele, die jetzt zuhören, erleben das. Was ist dein Rat? Weil du hast gesagt, bei mir war es eine Comedy-Rolle und da kann ich das so ein bisschen abtrennen. Bei dir ist es aber dein echtes Gesicht. Du bist Max Rogal, der da steht und du wirst persönlich dann angefeindet. Und wenn andere User und Userinnen jetzt das auch erleben, so in persönlicher Form, das betrifft einen persönlich, was ist dein Rat, so damit umzugehen, dass ich irgendwie gut durch den nächsten Tag komme? Weil es macht was mit einem.
Also tatsächlich, wenn es auf inhaltlicher Ebene ist, dann kann ich das immer ganz gut, weil ich bin ja sehr, sehr fest in den Positionen, die ich auch vertrete. Das heißt, da betrifft es mich dann weniger. Aber wenn es wirklich die persönlichen Beleidigungen sind, bin ich sehr dankbar, dass ich nicht von meinen Videos lebe oder leben muss, sondern dass ich ja noch einen Beruf habe, der meine Rechnungen bezahlt. Das heißt, ich kann mir auch immer eine Pause nehmen, das finde ich auch wichtig. Dann einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal das Handy aus und ich setze mich dem nicht mehr so aus, weil ich es nicht muss. Das ist schon mal wichtig, einfach auch Freundeskreis, soziales Umfeld offline zu haben. Es gibt natürlich, es kommen dann auch immer super viele positive Nachrichten auch und Kommentare. Also das im Verhältnis ist der Support immer viel größer als der Hass, aber der Hass geht natürlich immer ein bisschen unter die Haut. Aber auf jeden Fall Social Media Pausen auch zu machen, weil sich nur in diesem Kreis zu bewegen, in diesen Sphären, das ist einfach eine ständige Belastung. Mhm. Also da auch ganz bewusst immer offline zu gehen und Beleidigungen, Bedrohungen können angezeigt werden. Also es gibt Social Hate Aid, kann ich dir immer sehr empfehlen.
Social Hate Aid.
Hate Aid heißen die, genau.
Hate Aid.
Die, da kann man Kommentare auch melden und die kümmern sich dann und helfen dabei, das dann auch zur Anzeige zu bringen. Also die sagen, dann ist das jetzt irgendwie besteht hier ein Anspruch auch auf eine Klage oder eine Anzeige, wenn es eine Drohung ist, und die helfen dann einfach irgendwie ein Screenshot und Link zum Kommentar und dann helfen sie da, das auch zur Anzeige zu bringen, weil ich glaube, für viele ist dann die Hürde, naja, wem würde ich das überhaupt irgendwie schicken, wie bringe ich sowas zur Anzeige, und da kann Hate Aid, also Hate wie Englisch der Hass, und Aid, A-I-D, also ein Wort, die können da unglaublich helfen und das vereinfachen und dann die Hürden nehmen, weil das Internet ist eben auch kein rechtsfreier Raum und da Beleidigungen, Herabwürdigungen, auch Holocaustleugnung, also alles, was wirklich eine rechtliche Grenze überschreitet sie auch in sozialen Medien und kann und sollte zur Anzeige gebracht werden. Die Plattformen selbst machen halt viel zu wenig zur Regulierung tatsächlich. Also wenn man dann einen Kommentar meldet, passiert oft nichts. Ja.
Packen wir euch in die Shownotes zu dieser Episode, finde ich. Das ist ein ganz wichtiger...
Ganz tolle Arbeit machen die.
Link oder ein ganz wichtiger Tipp habe ich selber auch gemacht. Also nicht über Hate Aid. Man kann auch selber das bei der Polizei machen. Es gibt die Online-Wache zum Beispiel. Und es gibt ganz tolle in Hamburg, wo wir sitzen, auch Ansprechpartner bei der Polizei zum Beispiel und so weiter. Ja. Also sucht euch da Hilfe, kann ich auch selber nur sagen. Aber nochmal so ein Blick auf die Weltlage und die politische Lage eher. Du hast das gerade so, oder wir haben jetzt gerade so ein bisschen drum natürlich geredet, es ist alles ein Rechtsruck und so weiter. Mhm. Aber gibt es auch positive Nachrichten? Gibt es Dinge, wo du selber siehst, wow, da hat sich was getan, es geht voran, es ist nicht alles schlecht in der Welt? Gib uns vielleicht ein bisschen Hoffnung, wenn es die gibt.
Ja, also die gibt's auf jeden Fall, und das ist halt das, was auch nicht untergehen darf. Also es gibt ja in den letzten Jahren allein gab's richtig viele Länder, die auch Homosexualität entkriminalisiert haben, wo dann auch die Ehe für alle eingeführt wurde. Also gerade in asiatischen Ländern kamen jetzt dann einige dazu in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Und es ist also nicht in allen Ländern so, dass es zurückgeht, und ganz viele Länder positionieren sich eben jetzt auch gerade angesichts dieses Rechtsrucks nochmal dagegen und verstärken da die Schutzmaßnahmen. Und tatsächlich ist, was Sichtbarkeit angeht, wenn wir jetzt auch im Vergleich von so vor 5 oder 10 Jahren gehen, gibt es einfach so viel Serien, so viel Filme, die queeres Leben zeigen, und das ist, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, wie viel das auch normalisiert. Weil auch wenn jemand, der vielleicht selbst keine queeren Leute kennt im allgemeinen Umfeld, das in der Serie sieht und denkt sich, ah ja, aber tut ja niemandem weh, eigentlich ist es ja ganz normal, und wenn man eine queere Liebesgeschichte sieht und sich denkt, oh ja, ist doch schön, die haben doch auch einfach, wollen doch einfach nur irgendwie lieben und sie selbst sein, und da hat sich sehr, sehr viel getan. Es wird natürlich trotzdem immer auch viele Serien gecancelt, aber allein, was wir da an medialer Sichtbarkeit haben, wir hatten jetzt ja mit Heated Rivalry, diese kanadische Hockeyserie.
Heated Rivalry,
genau, die ja auch eine schwule Romanze im Kern hat, dass die so ein riesengroßes weltweites Phänomen geworden ist, ist für mich auch ein Zeichen, dass sich Menschen das wünschen und dass eben auch immer diese ständige politische Stimmung machen gegen queere Menschen, viele Leute das auch satt haben und sich denken, naja, es löst halt auch keine Probleme. Ja. Also wenn du mir jetzt dreimal sagst, irgendwie, wie schlimm es ist, dass Transmenschen ihre Rechte haben, aber jeder, der eine Transperson kennengelernt hat, weiß, dass das mit der Realität nichts zu tun hat. Dann einfach dieses, naja, aber es hilft, also wo ist die Lösung für meine Probleme? Und das ist ja der Kern, also queere Menschen werden ja angegriffen, um abzulenken dafür, dass solche Parteien ja auch keine Lösungen haben für die Probleme in der Bevölkerung, sondern deswegen müssen ja künstliche Probleme geschaffen werden. Und ich glaube, dass zunehmend auch Menschen das ein bisschen durchblicken und sich sagen, na gut, aber eigentlich ist doch auch komplett egal, also es hat mit mir doch nichts zu tun, wen diese Person liebt. Und dann können wir doch auch einfach uns jetzt mal aufs Eigentliche konzentrieren. Und ihr redet immer nur über das, weil das ist ja dieses so, queere Menschen müssen sich immer zum Thema machen, aber wer sie zum Thema macht, sind halt die queerfeindlichen Politiker.
Genau, das ist ja ein Vorwurf auch aus dem queerfeindlichen Lager. Ja, dann seid doch nicht so laut, dann wäre doch alles gut.
Ja, es ist, wer es zum Thema macht, ist halt vor allem die queerfeindliche Politik. Also was, das eine ist ja einfach Sichtbarkeit, weil es ein Teil von der Gesellschaft ist, also ein Teil der Bevölkerung ist nun mal eben queer, und deswegen ist es eben auch in der Öffentlichkeit sichtbar und ja trotzdem bei weitem weniger als heteronormative und cis-Menschen. Aber was eben immer wieder zum Thema gemacht wird, ist eben von der queerfeindlichen Politik, gerade in den USA, gegen Transmenschen, wo man sich wirklich denkt, bei jedem Thema, das nichts damit zu tun hat, wird versucht, irgendwie der Bogen gespannt zu werden, so wie können wir das irgendwie noch auf einen queerfeindlichen Weg bringen, obwohl die meisten queeren Menschen einfach nur sie selbst sein wollen und ihr Leben in Frieden leben wollen, aber eben dann auch gezwungen sind, laut zu werden, wenn es eben direkt gegen sie und ihre Rechte geht. Also da würde ja jeder sich wehren müssen. Und das ist aber dann im Zweifelsfall eher eine Abwehrreaktion. Also
ja, es sieht man ja auch in der deutschen Politik, das darf ich mal sagen, wenn man keine Konzepte hat, dann kann man sich immer schnell ein schwarzes Schaf rauspicken und drauf rum.
Klar, das ist einfach,
hauen. Aber kannst du das auch auf die persönliche Ebene bringen? Du hast es jetzt so auf die politische, dass das gut beschrieben, aber wenn jetzt HörerInnen das jetzt hören und selber vielleicht Queerfeindlichkeit persönlich erleben. Hast du da einen Tipp, wie man da in die Kommunikation geht oder geht man in gar keine? Wie reagiere ich denn? Ich denke zum Beispiel dran, mein Mann und ich, wir haben einen Schrebergarten in Hamburg, der ist toll, der ist super. Gibt es aber auch Personen, wo man erahnt, dass die nicht so queer freundlich sind. Ich habe da keine aktive Diskriminierung erlebt. Aber es kann es ja geben oder jemand, der das jetzt hört, sagt, ja, ich habe aber immer den Kollegen, die Kollegin, die Nachbarin oder irgendjemand sagt auch dumme Sprüche zu mir. Was ist da dein Tipp, damit umzugehen?
Ja, also es ist natürlich schwierig, also wenn es zum Beispiel die Nachbarin oder so ist, dann hat man nicht wirklich eine Handhabe. Also was anderes wäre es, wenn es zum Beispiel im Arbeitskontext ist und irgendwie der Vorgesetzte oder ein Kollege das sagt, weil dann wäre es natürlich wichtig, da auch Schritte im Unternehmen zu gehen und zu sagen,
stimmt, so, ja. Stimmt, da gibt es ja nochmal einen anderen gerechtlichen Rahmen.
Genau, und da eine Ansprechperson oder da dann wirklich irgendwie einen Personalrat oder so, Betriebsrat einzuschalten. Im Alltag ist es halt schwierig, weil man ja nicht wirklich, also man kann die Person natürlich zur Rede stellen und sagen so, hey, warum denkst du irgendwie so? Aber es ist natürlich auch ein Fragezeichen, wie erfolgreich das ist. Und die Konfrontation will sich vielleicht auch nicht jeder geben. Ja, ich glaube, wir werden nie an den Punkt kommen weltweit, wo eine Toleranz für irgendeine soziale Gruppe zu 100% da ist. Weil ich glaube, wenn es Menschen schlecht geht, dann suchen sie sich im Zweifelsfall eine andere Person, gegen die sie sein können, weil sie sich dann besser in ihrer eigenen Haut fühlen. Ich glaube, das ist einfach leider ein menschliches Phänomen.
Also ist es, meine Frage vielleicht noch mehr auf den Punkt gebracht, gar nicht drauf reagieren, eingehen und fragen, warum sagst du mir das, oder zurückpöbeln?
Ich glaube, zurückpöbeln ist nicht der Weg. Ja. Also ich kenne das, dass das eher die instinktive Reaktion ist, dass
ich man dann sagt, ja ganz drauf, schnell emotional, auch nicht total. Nur bei queeren Themen, wenn jemand was gegen meinen Hund sagt, werde ich hochemotional und kann auch wirklich die schlimmsten Wörter plötzlich aus meinem Mund.
Verstehe auch nicht, warum jemand was gegen den Hund sagen weiß würde.
Also das aber so als wirklich, Beispiel, ja. Da werde ich ganz schnell so, das kann ja oft so, also nicht jeder ist so, ich bin dann so und reagiere dann vielleicht mit einem derben Schimpfwort einer Person gegenüber. Ist das der richtige Weg oder also?
Ja, was heißt der richtige Weg? Ne? Es ist halt manchmal auch menschlich, dann einfach so zu reagieren. Wahrscheinlich ist es, also bringt es irgendwie irgendjemanden weiter, wahrscheinlich nicht, aber manchmal ist es halt die emotionale Reaktion, das ist ja auch total okay. Ich würde sagen, wenn ihr das Gefühl habt, das kommt jetzt von einem Ort von Unwissenheit, wo jemand sagt, naja, aber irgendwie wollen alle unsere Kinder trans machen, deswegen müssen wir das verbieten und dann irgendwie zu erklären, naja, wieso, wie kommst du denn da drauf? Ist es vielleicht gar nicht so? Und schau doch mal, tatsächlich ist die Realität so oder so. Und dann überleg doch mal, ob das wirklich so ist. Also vielleicht Leute, die gar nicht drüber nachdenken, warum sie diese Position haben und das irgendwie die mit der Realität zu konfrontieren und sagen, hey, eigentlich ist es so oder so, überdenk das doch mal. Das klappt halt nicht in jedem Fall. Also es gibt Leute, die dafür offen sind und es gibt dann einfach Leute, die sich in den Positionen sehr wohlfühlen und da auch nicht von abrücken. Ja. Und da muss man irgendwann auch schauen, ist jetzt die eigene Energie wert, da jetzt noch mitzudiskutieren? Oder sagt man, gut, also das Gefecht muss ich mir jetzt auch nicht geben. Man kann sie nicht alle gewinnen.
Und weil du natürlich in dem modernen weltweiten Internet sehr präsent bist, ne, in der Social-Media-Welt, da gibt es ja auch nochmal diese Ebene, wo ich jetzt nicht persönlich angefeindet werde, aber gehe dann in die Kommentarspalten von jemandem. Macht das Sinn, gegen Queerfeindlichkeit zu argumentieren mit einem weiteren Kommentar oder pusht das dann noch das negative Thema? Was ist da so dein Tipp? Also ich habe persönlich gemerkt, ich habe selber Unterstützung bekommen bei meinem tollen Gesangsvideo, wo eigentlich überhaupt nichts passierte. Man sieht queere Menschen und die Regenbogenfarbe und so. Das hat mir geholfen, mir. Aber mir geht es eher so darum, triggert man den Algorithmus dann so, dass ein negatives Posting noch mehr gepusht wird? Du kennst dich da vielleicht noch einen Tick besser aus.
Ja, also leider ist es ja so, dass der Algorithmus und die, also wie die Plattformen funktionieren, lebt ja von Konflikt, von Aufruhr, von Kontroverse, weil dadurch natürlich die Leute das Video mehr klicken, die Kommentare mehr lesen, auch mehr in den Kommentaren untereinander diskutieren. Das ist natürlich für die Performance des Videos, für irgendwie die Klickzahlen ist das super gut.
Ja.
Ob das dann inhaltlich wirklich so viel, also so einen Mehrwert bringt, ist natürlich die andere Frage. Mhm. Weil gerade wenn es irgendwie dann um Hate geht und dann wird der Hate verteidigt und dann gibt es zwei Sachen, die zwei Leute, die sich sagen, nee, queer Leute sind scheiße und dann so sind sie gar nicht, du bist selber scheiße und dann ist es so, es ist wirklich zielführend wie irgendwas, aber klar, das ist natürlich irgendwie, und dann denkt man sich, na, irgendwie muss ich jetzt ja auch mal was dazu sagen, mich da irgendwie auch einschalten, aber
weil es ist ja nun eigentlich, wir sind ja alle irgendwie an diesem Handy und
klar, und es und gibt
das
immer,
ist,
ja.
Ne, das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, so ein Gespräch passiert, auf dem Flur bei der Arbeit, gut, das ist nochmal ein anderes rechtliches Setting, aber wie auch immer, man kommt in irgendeine Gruppe und man erlebt so etwas, macht man mit? Also im Grunde, das ist so meine Frage, weil du bist da so präsent und da gibt es auch viele Kommentare, auch bei dir, sozusagen, wie sagt, heißt das so schön, so eine Netiquette, da sagt man das eigentlich noch.
Ja, ich glaube, ja, ja.
Das gab's mal, ne, früher so als.
Also ich würde schon nochmal stark unterscheiden zwischen sozialen Medien und echtem Leben. Also wenn du jetzt in der Kaffeeküche oder irgendwie im Bus und da irgendwie merkst, ja, dass jemand was sagt, da würde ich sagen, ist es wichtiger, auch wirklich einzuschreiten, weil deine Person im Zweifelsfall auch wirklich, ja, in der direkten Konfrontation, okay, mit betroffen ist. Mhm. Und das ist dann ja dieses klassische Zivilcourage, irgendwie sag was, damit die Person sich, ja, nicht alleingelassen fühlt.
Okay.
Es, ja, gibt eben leider auf Social Media auch ganz viele Troll-Accounts, also es sind wirklich keine echten Menschen dahinter, sondern,
richtig,
wo dann, ja, massenhaft einfach gezielt Hate ausgestreut wird. Und dagegen zu argumentieren, bringt halt nicht wirklich was, weil da steht, also da ist ja keine Person, die du überzeugen kannst. Also okay, das ist ja ein Account, ja, der nur existiert, um irgendwie Hate zu verbreiten. Und das ist dann eben so ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Also
das, ja, das hilft mir auch. Geben. Das finde, ja, ich auch gut zu wissen, das nochmal so einsortieren, dass es zwei verschiedene Realitäten gibt, ne? Die echte, voll, Welt und so. Hin zur Realität, es gibt noch eine vielleicht lustige, vielleicht in einer anderen Folge kam mir fast die Tränen.
Oh.
Ja, vor Rührung bei dieser Rubrik, die heißt nämlich Max Rogals Nicht-Coming-Out, weil ich will ja hier niemanden zum Coming-Out zwingen, darum geht es nämlich nicht, aber das Wortspiel muss natürlich sein. Und das habe ich dich vorbereiten lassen, das habe ich dir gesagt, für unsere HörerInnen was vorzubereiten, was du aus deinem Nähkästchen rauszauberst, dass du uns irgendwas verrätst, ein Laster, eine geheime Leidenschaft, die du vielleicht noch nie jemandem verraten hast, die du vielleicht ein bisschen komisch findest, aber wo wir, glaube ich, alle gleich sagen werden, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm. Bitte, Max Rogal, raus mit der Sprache.
Ja, ich hab lange überlegt, weil ich dachte, was,
ja,
ist denn was, was ich
lange überlegt?
Ja, weil ich wirklich mir gedacht habe, was ist denn was,
ich bin aber noch mehr gespannt,
wenn noch du lange nie jemandem erzählt habe. Weil ich glaube, das war eher so der springende Punkt, dass ich denke, ich bin ja eigentlich wirklich ein relativ offenes Buch. Ja. Also zum Beispiel, dass ich großer Reality-TV-Fan bin, aber eher im amerikanischen Raum, also RuPaul's Drag Race, habe ich ja alle internationalen Versionen auch,
ja,
geschaut.
Das,
also
ist aber auch
50 Staffeln oder sowas, das inzwischen 50, ist.
Ja,
aber auch die spanischen, philippinischen, also mit Untertiteln, da, ach, bin ich ja super tief drin. Also alle internationalen Versionen. Ja. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so ungewöhnlich, weil Leute, die mich kennen, sagen da einfach so, ja, passt so. Ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, auf das habe ich mich dann festgelegt, bin ich so ein bisschen so eine Horoskop-Maus. Also, ich lese nicht jeden Tag mein Horoskop, aber ich denke mir zum Beispiel, 2026 ist es für Wassermänner ein total erfolgreiches Jahr.
Du bist Wassermann vom Sternzeichen.
Wassermann, genau.
Ja.
Und dann nehme ich das immer total für mich als, also es ist nicht so, dass ich meinen ganzen Tag danach orientiere, aber ich nehme es so ein bisschen als Bestätigung, so dieses Confirmation Bias. Ah. Also wenn das mir sagt, irgendwie der Februar wird, 2026 ist mein Monat, sage ich mir so, nehme ich. Und,
ja.
Und dann war es auch ein super guter Monat. Ich glaube nicht, dass das wegen dem Horoskop so war, aber es hilft mir einfach, mich so ein bisschen in positiven Zielen zu bestärken. Und dann manchmal denke ich mir so, das passt irgendwie gerade total gut und ja, also irgendwie, dann sehe ich auch so Memes von irgendwie so der Wassermann-Energy, wo ich denke, so bin zu 100% ich. Es liegt natürlich dran, dass diese Sachen sehr, sehr allgemeingültig formuliert sind.
Ja.
Aber wenn ich irgendwie für eine Entscheidung eine Bestätigung brauche und denke so, ist das jetzt das Richtige? Und dann steht da irgendwie drin so, das ist der Monat, um neue Herausforderungen zu treffen, denke ich mir so.
Ich finde das total witzig, weil es ja absolut konträr ist zu dem anderen, wo du Nachrichten hast,
vielleicht deswegen,
Fakten hast, ja, und überprüfst. Und bist du so ein richtiger Astrology-Nerd, dass du dich richtig auskennst mit so.
Also ich kenne es nicht mal so Geburtschart irgendwie auswendig. Ich weiß
mal. Du deinen Aszendenten?
Das, ja, Steinbock, ja.
Ah, Wassermann, Aszendent, Steinbock.
Und der Mond ist Krebs.
Ist ja richtig.
Mond ist die emotionale Seite und Aszendent, ja, ist, glaube ich, dann irgendwie so. Aber das ist schon auch der Punkt, also viel, viel tiefer geht es, ja, bei mir dann auch gar nicht. Aber
der Aszendent, wenn ist,
glaube ich, Uhrzeit und Ort, wo du geboren wurdest.
Das ist die Uhrzeit und Ort. Und ich glaube, dass der so aufzeigt, in was du dich so in deinem Leben auch entwickelst, was man eher so von,
ja,
außen
meint. Ja, ich glaube, also, das immer so das Kommende, ne, ist. Ne?
Alle so, alle Astrologie-Fans oder so oder auch wirklich KennerInnen, bitte, wo auch immer dieser Podcast gepostet ist, kommentiert das drunter, ob das überhaupt stimmt. Also das haben wir rausgearbeitet. Max Rogal ist Wassermann, Aszendent, Steinbock. Richtig, ne?
Genau. Ich würde aber auf jeden Fall auch noch als wichtiges Side-Note mit dazugeben, nicht wichtige Lebensentscheidungen davon abhängig machen lassen. Also nicht,
ja,
sich komplett irgendwie nur daran orientieren.
Ja, natürlich nicht.
Ich nehme es, aber also es gibt ja bestimmt genug Leute, die das machen, aber ich mache das quasi als Wenn ich mir so zu 90% sicher bin bei einer Entscheidung und denke, ich brauche jetzt noch so einen kleinen Push und dann steht irgendwie in meiner, ich habe die CoStar-App, wo dann auch noch irgendwie der tägliche Berater irgendwie sitzen und dann sagen die so, heute stand zum Beispiel Power in Work. Und
dann Guck mal, da sind wir doch hier. Ja. Das ist doch super.
Dann wird das ja richtig gut heute.
Ja, und ich finde persönlich auch ganz witzig, solche Nonsens-Horoskope in so Tageszeitungen, da steht immer irgendwas drin, was wirklich für jeden gelten können, die sind nicht so.
Also ich habe halt früher beim Radio auch gearbeitet und dann war die Horoskop-Rubrik war dann immer so, wir brauchen heute noch Horoskop irgendwie für alle Sternzeichen, schreib mal ein paar Sätze runter. Also es war wirklich.
Oh, das ist aber jetzt sehr enttäuschend.
Das hat so ein bisschen die Bubble gepoppt. Ja. Also deswegen, ich sehe es immer so, ich nehme es so halb ernst. Ja. Aber irgendwie finde ich es auch ganz unterhaltsam, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu sagen, naja, typisch Wassermann.
Ja,
natürlich würde es auch auf 50 andere Sachen passen, aber ja.
Und Max, du setzt damit was um, was du mir am unserem Vortelefonat gesagt hast. Ja, Mensch, Henrik, ich bin doch eigentlich auch ganz lustig. Ich komme immer so ernst rüber. Das ist doch damit total bewiesen.
Nachdem wir eine halbe Stunde über Queerfeindlichkeit und den blanken Hass online
geredet. Ja, aber das soll ja dieser Podcast für euch da draußen oder wo ihr ihn hört sein. Ne? Wir wollen ja informieren. Wir wollen was hinterfragen, aber wir wollen euch auch ein bisschen unterhalten, weil ich finde, das queere Leben besteht ja nicht nur aus Problemen, sondern wir sind doch alle auch mal so, dass wir ein komisches Horoskop aus irgendeiner Quatschzeitung lesen. Das ist völlig, völlig berechtigt. Und damit, apropos Quatsch, ist aber nicht so ganz Quatsch, kommen wir eigentlich zur finalen Rubrik dieser Podcast-Episode, die sich fast dem Ende neigt. Max hat mir bis jetzt schon total viel Spaß gemacht und vor allen Dingen
vergangen, ja.
Ja, und ich finde auch toll von dir gehört zu haben, wie man queere News so einordnet, wie du selber damit umgehst. Und danke auch für den Tipp, wie man mit Hasskriminalität im Netz umgeht, dass man sich da Hilfe und Rat holen sollte und das auch kann. Und ich finde, ganz vielen unseren HörerInnen Mut gemacht hast, ihr Coming-out zu haben, finde ich. Also das fand ich ganz toll, jetzt in dem Gespräch mit dir das zu hören. Und es hat mich vor allen Dingen gefreut, dass es für dich so easy war.
Ja, also das ist das große, große Glück. Ja. Ich glaube, das,
Aber ich will nicht, easy bedeutet nicht, dass es für dich im Vorfeld nicht easy war.
Aber dass die Reaktion eben so eine gute war.
Das ist nämlich auch immer so irre, wenn man dann sagt, ach ja, war doch easy. Deswegen habe ich so nachgefragt am Anfang. Für dich hat sich aber vorher eine Welt aufgebaut. Und ich glaube, es können viele, die das jetzt hören, nachempfinden. Also traut euch. Und jetzt leite ich aber über zur finalen Rubrik Hendriks Sätze beenden mit Max Rogal. Are you ready?
Yes.
Komm, geht los. Wenn ich morgen die Tagesschau moderieren würde, wäre meine Lieblingsnachricht das?
Morgen die Tagesschau? Also jetzt ein tagesaktuelles Thema?
Weiß ich nicht, kannst du dir ausdenken. Guck mal, das ist hier der Beweis für alle Podcast-HörerInnen, das ist nicht vorbereitet.
Ja, also dass das meine Arbeitrecherche normalerweise beinhaltet. Ich glaube, ich würde jetzt einfach das Thema nehmen, was ich mir auf dem Weg hier heruntergeschrieben habe, über das ich demnächst ein Video machen will.
Und es ist?
Passt genau zu unserem Gespräch, dass zwei rechtsextreme Politiker in Italien, die beide schwul sind, sich jetzt heiraten wollen, obwohl sie seit Jahren gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aktiv sind. Und ich denke, es passt das komplette Paradox wieder, also Alice Weidel nur auf Italienisch.
Ja.
Und das vielleicht so ein bisschen, weil ich das ganz, ganz lustig fand, weil es halt so eine Doppelmoral wieder offenlegt. Das war jetzt gerade so die queere News, die ich wirklich top of mind gerade habt.
Das ist eine super Tagesschau-Nachricht.
Ja, also klar, es ist, und damit sind wir wieder bei, was ist die Weltlage? Ne?
Ja, klar. Mein bestes Argument gegen Queerfeindlichkeit lautet?
Wenn du, das gibt es diesen Kalenderspruch, den ich immer gerne sage, wenn du, verurteile nie jemanden, wenn du noch nicht in seinen Schuhen gelaufen bist, oder so ähnlich, wo ich mir denke, du musst einen anderen Menschen nicht verstehen oder seine Realität selbst erlebt haben, um ihn zu akzeptieren oder zu verstehen, dass diese Person existiert. Also es gibt Identitäten, die du selbst vielleicht nicht verstehen kannst. Das heißt nicht, dass sie weniger wert sind oder weniger Rechte verdient haben. Und auch wenn du irgendwie sagst, kann man nicht vorstellen, dass jemand irgendwie sich in seinem Körper nicht wohlfühlt oder eine andere Geschlechtsidentität hast, ist okay, wenn du das nicht hast. Aber es gibt eben sehr wohl Menschen. Also es gibt mehr Identitäten, als in deinem eigenen Erfahrungshorizont ist. Und ich glaube, das ist für viele wichtig, ja.
Die wichtigste Eigenschaft meines zukünftigen Prince Charming lautet...
Da sage ich dir drei. Ich glaube, eins auf jeden Fall.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir sind alle gespannt jetzt.
Ich finde lustig unglaublich wichtig, das hatten wir gerade vorher, gerade wenn ich mich auch viel mit ernsten Themen auseinandersetze, einfach lachen zu können, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, das ist ein ganz wichtiges.
Selbstironie.
Das auch, das finde ich ganz arg wichtig, über sich selbst nicht so ernst zu nehmen, das ist ein ganz großer. Ja. freundlich zu sein, also das Englische so kindness, also einfach wirklich nett zu sein, auch nicht irgendwie so gemein zu sein, weil es lustig ist oder so. Ich finde, das ist alles, das war man irgendwie 13, also einfach freundlich, irgendwie offen und begeisterungsfähig. Also wenn man für irgendwas brennt, weil ich habe natürlich auch die Themen und die Arbeit, die ich mache, weil ich da irgendwie mit viel Herzblut dahinter stehe und jemand, der auch für irgendwas brennt oder eine Leidenschaft für irgendwas hat, das finde ich eine sehr, sehr schöne und attraktive Eigenschaft.
Also rein in die DMs bei Max, ne, 321 Max, das, also du wärst jetzt zu haben noch,
höre
ich daraus? Ja, ich frage einfach mal so
direkt.
Okay, dann rein in
ab
die
Mai gibt's.
Geht in die DMs. Heterosexuelle und queere Menschen haben eines gemeinsam, und zwar?
Ich glaube, wir haben ganz viel gemeinsam. Also haben wahrscheinlich mehr gemeinsam als nicht. Und vielleicht ist das genau auch die beste Antwort. Also haben vielleicht mehr gemeinsam, als man denkt. Und vielleicht sollte man sich auch auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Ja.
Letzter Satz. Eine gute Nachricht für queere Menschen ist, dass
es uns schon immer gegeben hat und auch schon immer geben wird. Und es gab schon immer Gegenwind und es gab schon immer irgendwie Hate und Attacken gegen uns im Lauf der Geschichte. Aber wir haben es immer geschafft, da noch stärker und noch irgendwie schöner und stolzer rauszugehen. Und genau die Energie sollten wir uns beibehalten, weil es hat schon immer geklappt für uns.
Sagt Welcoming Out Testimonial Max Rogal. Vielen, vielen Dank für eine ganz tolle Podcast-Folge, ein ganz tolles Gespräch mit dir, Max. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke nochmal an Otto, dass wir hier sein dürfen im Podcast-Studio von Otto, einer der Patrons von Welcoming Out. Mein Name ist Henrik Menken. Schön, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie in die Welt hinaus. Schickt sie, ich sag das immer gerne, der Oma, der Tante, schickt sie auch nochmal Max, das ist das wurscht. Folgt Welcoming Out @welcomingout bei Instagram, @321max, ich mache einfach mal als Eigenwerbung, @HendrikMenken, könnt ihr mir auch folgen. Und freut euch auf die nächste Episode und danke, Max.
Danke dir und danke an Welcoming Out und Otto für dieses wunderschöne Gespräch. War sehr froh, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss.
Tschüss.